gerne das Nathanael, wenn du es hinkriegst, das irgendwie auseinander zu klamüsen. Gestern, gell, bei der toll durchgeplanten Hochzeitstraufeier, hat das Mikro auch nicht gleich getan, gell? Also wie im Leben. Es ist würde es funktionieren, ich habe ja so einen Schreihals, gell? Ich kann laut reden, auch ohne Mikro. Früher haben die Prediger auch ohne Mikro ihre Predigten gehalten, aber Mike, kannst dich widersetzen, ich denke, wenn die Batterien hier halten, dann schaffen wir das. Ich versuche mit diesem Mikro jetzt. Aber es geht um unsere Geschwister, die im Livestream dabei sind. Und die hören dann nichts, wenn das Mikro nicht an ist. Deshalb brauchen wir die Technik und wir sind ja froh, dass wir sie haben. Manchmal gibt es auch Fallen und wir ärgern uns darüber, ich zumindest, aber wollen wir uns den Frieden nicht davon rauben lassen. Ihr Lieben, die weiße Fahne. Was bedeutet die weiße Fahne, die wir gleich sehen werden auf dem Bild? Wer hält die weiße Fahne hoch? Wer sich unterwirft, wer sich ausliefert, der hält die weiße Fahne hoch. Putin, der würde sich natürlich freuen, wenn die Ukraine bald die weiße Fahne hochheben würde oder auch andersrum. Ich möchte heute Morgen uns daran erinnern, dass ein Jünger Jesu die weiße Fahne der Auslieferung, der Hingabe täglich hochhalten sollte, denn die weiße Fahne, die ist eigentlich ein Gebet. Wisst ihr, was das kürzeste, ich nenne es mal so, weiße Fahne Gebet ist, das ein Jünger Jesu jeden Tag beten sollte? Ich glaube, es ist der eine Satz aus dem Vater Unser: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich liefere mich dir ganz aus, auch an diesem Tag geschehe dein Wille. Wir haben uns als Gemeinde vor ein paar Jahren ein Motto gegeben, oder beziehungsweise wir haben unseren Auftrag, unsere Vision in einem Motto zusammengefasst. Habt ihr es noch im Sinn? Wie lautet unser Gemeindemotto? Wir wollen Gott ehren. Wie wollen wir das tun? Durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe zueinander, durch unsere Liebe zu allen Menschen. Aber wisst ihr, wir können dieses Motto nur ausleben, wenn wir uns täglich Jesus ausliefern, wenn wir täglich bereit sind, sozusagen die weiße Fahne hochzuheben und unseren Willen unter seinen Willen zu stellen, wenn wir bewusst ein Leben der totalen Hingabe leben. Aber das wissen wir auch, dass das gar nicht so einfach ist. Und es beginnt eigentlich vom ersten Tag an, wenn man es wirklich ernst meint und bereit ist, sich ganz Jesus auszuliefern. Ich erinnere mich damals, als meine Schwester, das war damals Ende der 70er Jahre, zum Glauben kam und sie gehörte zu den Ersten, die damals in unserem Städtchen unter den Volksdeutschen oder den Siebenbürgerdeutschen zum Glauben kam. Und sie hatte einfach vom Wort Gottes her erkannt, was Nachfolge bedeutet, ihr Leben Jesus ausgeliefert. Also sozusagen die weiße Fahne hochgehoben. Ich will ganz dir folgen, ich will mit dir leben. Und sofort waren mega Widerstände da. Und ich glaube, das ist einfach normal. Wenn man Jesus wirklich konsequent nachfolgen will, dann ist das auch mit diesem Schmerz verbunden. Dass man eben auch verhöhnt wird, missverstanden wird, ausgegrenzt wird, belächelt wird. Das hat damals alles wehgetan, aber das war ein gesunder Schmerz. Ein Schmerz, der sie in ihrer Beziehung zu Jesus weiterbrachte. Meine Lieben, sich Jesus ganz ausliefern, sich ihm ganz hingeben, das ist im Grunde ein Ausdruck der Liebe. Es gibt keine echte Liebe ohne Hingabe. Denken wir doch nur an Jesus, seine Liebe zu seinem Abba, zu seinem Vater und seine Liebe zu uns Menschen führte ihn ans Kreuz. Und er hat sich für uns hingegeben. Er hat sich für uns ausgeliefert. Und er ist für uns das größte Vorbild dafür geworden, was es bedeutet, sich ganz hinzugeben. Im Grunde jedes Mal, wenn wir auch Abendmahl feiern, staunen wir doch gerade immer wieder über diese Hingabe. Seine Liebe zu dem Vater und auch zu uns gibt nun den Ton an, wie wir den Vater und wie wir einander lieben sollen. In Markus 8, Vers 34 sagt Jesus zu der Volksmenge und auch zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist eine der radikalsten Aussagen der Evangelien. Jesus nachfolgen bedeutet nicht irgendwie ihn zu unserem allgemeinen Leben noch so hinzuzufügen, hinzuzuaddieren. Naja, ein bisschen so christlich sein, das macht ja auch Spaß und letztlich bringt es mir auch noch in den Himmel. Nein. Was Jesus hier sagt, heißt im Grunde, wer mein Jünger sein wird, der muss sein Recht auf Selbstbestimmung aufgeben. Dein Wille geschehe. Das ist das tägliche Gebet eines Jüngers. Und im historischen Kontext heißt das eigentlich, bereit zu sein, sogar für Jesus zu sterben. Das heißt das eigentlich, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und die Jünger, die haben das verstanden. Und sie haben auch ihr Leben für Jesus hingegeben. Sich ganz Jesus ausliefern, sprich die weiße Flagge hochzuhalten, bedeutet bereit zu sein, Jesus nachzufolgen, egal was die Kosten sind. Aber das Paradoxe daran ist, wer bereit ist, sich so Jesus auszuliefern, wird erfahren, dass das ein Leben der Freude ist. Es ist ein guter, ein segensreicher Schmerz. Der englische Theologe John Stott, der hat Folgendes mal geschrieben. Ich zitiere das mal, weil es mich erneut tief bewegt hat, mir sehr, sehr gut gefällt. Nur wenn wir dienen, werden wir Freiheit erfahren. Nur wenn wir uns selbst verlieren, indem wir lieben, werden wir uns selbst finden. Nur wenn wir unserer eigenen Selbstzentriertheit sterben, werden wir anfangen zu leben. Und in dem Doppelgebot der Liebe, das übrigens auch hinter unserem Motto steht und eigentlich die Begründung für unser Auftrag und unser Gemeindemotto ist, da geht es darum, Gott zu lieben mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft. Das heißt, nichts anderes als mit unserer ganzen Person, mit allem, was wir sind, wer wir sind als Mensch. Und anders gesagt, Jesus ruft uns durch dieses Doppelgebot der Liebe auf zu einer totalen Hingabe. Er will unsere ganze Persönlichkeit, Herz, Seele, unser Denken, unseren Verstand, unseren Körper, unsere Kraft. Und bevor wir noch kurz darauf eingehen, was es konkret bedeutet, unsere Persönlichkeit, unser Denken und auch unseren Körper Gott auszuliefern, wollen wir nochmal dieses so bekannte Doppelgebot gemeinsam lesen. In Markus 12, Vers 29 bis 30, da antwortet Jesus dem Schriftgelehrten, der ihn nach dem wichtigsten Gebot gefragt hatte, und er sagt, das wichtigste Gebot ist, und jetzt sagen wir es mal gemeinsam, ihr könnt es ja auch lesen von der Leinwand, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Und dann fügt Jesus noch das Wort aus 3. Mose 19, Vers 18 hinzu, Vers 31. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Jesus will also, dass wir uns ihm total ausliefern. Persönlich, Herz und Seele. Mit unserem Denken, mit unserem Verstand und auch physisch. Mit unserem ganzen Körper. Was bedeutet es, sich Jesus auszuliefern mit Herz und Seele? Nun, das Herz oder die Seele, das sind Begriffe, die den Sitz unserer Persönlichkeit beschreiben. Wenn die Bibel vom Herzen und der Seele des Menschen spricht, dann meint sie damit, dass innere Selbst eines Menschen, wer wir als Menschen zutiefst sind. In unserem Herzen, da werden die Entscheidungen des Lebens getroffen. Und deshalb hat auch unser Wille seinen Sitz im Herzen. Das Herz ist entscheidend wichtig, wenn wir ein Leben in der Hingabe an Jesus leben wollen. Wir können auch sagen, im Herzen oder in der Seele, da sitzt die Kommandozentrale des menschlichen Lebens. Das Herz, es liebt, es verlangt und es entscheidet. Es ist das Zentrum meines Liebeslebens und meiner Sehnsucht. Und ich kann mich mit meinem Herzen nach Bösem oder nach Gutem sehnen. Es kann Böses oder Gutes lieben. Und daraus folgt, dass das Herz auch das Zentrum unseres Willens ist. Jede Entscheidung, die fließt letztlich aus unserem Herzen. Aber jede Entscheidung wird auch beeinflusst von unserem Denken, unserem Verstand und den Gefühlen und letztlich auch von unserem Körper. Das Herz, es wird beeinflusst von all dem, wer wir als Person sind. Nun lehrt die Bibel eindeutig, dass keiner von uns in diese Welt hineingeboren wurde, mit einem Herzen, das Gott liebt. der Mensch, er liebt viele andere Dinge mehr als Gott. Und das ist unser größtes Problem. Und die Bibel, die nennt das Zielverfehlung. Oder ganz einfach und altmodisch, Sünde. Aber sie spricht auch von dem neuen Herzen. Und gestern in der Traupredigt, da habe ich mich noch so richtig erfreut an dieser Wahrheit, zusammen mit dem Brautpaar natürlich und der Hochzeitsgesellschaft. Das ist so ein wunderbares Wort, diese Botschaft von dem neuen Herzen. Und sie sagt uns, wir bekommen in dem Augenblick ein neues Herz. Wann geschieht das? Wenn wir das Wort Gottes hören und im Glauben und der Geist Gottes in unser Herz kommt und in unserem Innern eine tiefe Veränderung bewirkt, die sich dann so auswirkt, dass wir plötzlich ein Verlangen haben, Jesus zu lieben und ihm zu gehorchen und ihm nachzufolgen. Das Herz, es ist plötzlich begeistert, erfreut, entzückt von dem einen, der uns auf so erstaunliche Weise erlöst hat. Wenn wir also zu Jesus kommen und die weiße Fahne hochheben und uns ihm ganz ergeben, dann erleben wir, was Gott in 5. Mose 30, Vers 6 verheißen hat: und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Wie nennt die Bibel nochmal dieses ganze Geschehen, wenn das passiert, dass wir Jesus lieben können mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele? Neugeburt oder Wiedergeburt. Wenn wir so eine neue Geburt in unserem Herzen erlebt haben, dann beginnt ein Veränderungsprozess in uns. Ein Prozess, durch den wir von innen nach außen verändert werden. Weil wir ihn lieben, wollen wir im Ähnlichen werden und unseren Verstand und unseren Körper und unser ganzes Leben ihm täglich hingeben. Weil wir ihn lieben, haben wir diese innere Haltung. Ich will mein Kreuz auch heute auf mich nehmen, Herr. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das wird dann zu unserem täglichen Gebet. Möge Gott durch seinen Geist in uns wirken, dass wir wirklich unseren Herrn Jesus von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben und dass wir täglich unseren Willen seinem Willen unterstellen. Wenn das geschieht, dann geht es in unserem Alltag nicht mehr darum, dass wir selbst groß herauskommen oder unseren eigenen Kopf durchsetzen, sondern es geht darum, wie wir eben bestimmt werden von dieser Liebe für Gott und auch von dieser Liebe zu unseren Mitmenschen. Liebe zu Gott ist eine heilige Liebe, eine totale Liebe, und sie schließt nicht nur unser Herz und unsere Seele ein, sondern auch unseren Verstand. Was bedeutet es also, Jesus sich auszuliefern, ganz auszuliefern, mit unserem Denken, mit unserem Verstand? Petrus, er hatte Schwierigkeiten, sein Denken dem göttlichen Willen unterzuordnen. Nachdem Jesus seine Jünger, kennt ihr alle diese Stelle, über sein Leiden und seinen bevorstehenden Tod und auch seine Auferstehung offen belehrt hatte. Was passiert da? Dann nimmt Petrus Jesus beiseite und so heißt es dort im Text, er versucht mit aller Macht, ihn davon abzubringen, von diesem Weg. Und ich denke, die Antwort, die Jesus dem Petrus gibt, die spricht genau das an, was es bedeutet, Gott mit dem Verstand zu lieben. In Markus 8, Vers 33 lesen wir. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht: Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Mit unserem Verstand nehmen wir Informationen auf. Sorry, das blendet hier immer wieder. Mit unserem Verstand nehmen wir Informationen auf. Wir wägen Dinge ab. Wir denken, empfinden und integrieren die Informationen, die wir haben, und wir setzen sie irgendwie in Beziehung. Deshalb bin ich der Meinung, oder persönlich der Meinung, dass der Verstand der Sitz unserer Gedanken und unserer Gefühle ist. Ich weiß, das ist nicht so geläufig. Man sagt ja immer, die Seele ist allein für die Gefühle zuständig und der Verstand, der ist irgendwie getrennt von den Gefühlen. Ich sehe das ein bisschen anders. Gefühle können nicht ohne Gedanken existieren. Zuerst denke ich und dann fühle ich und manchmal empfinde ich etwas und denke dann über meine Gefühle nach. Das hängt alles miteinander zusammen. Ich sehe also die Gedanken und die Gefühle wie so zwei Seiten einer Medaille, die unseren Verstand ausmacht. Wie sollen wir Jesus also mit unserem Verstand lieben? Und ich glaube, Jesus will, dass wir auch unseren Verstand ihm ganz hingeben, dass wir auch dann, wenn wir nicht alles verstehen, im Vertrauen, dass sein Plan richtig ist und Gott die Kontrolle über jede Situation behält. Oder ich glaube, ja, letzten Sonntag war das, als Friedemann dieses Plakat da gezeigt hat in der Predigt: You can trust God even when you don't understand him. Oder wie war das noch? When it doesn't make sense, glaube ich. Ja? You can trust God even when it doesn't make sense. Du kannst Gott vertrauen, selbst wenn das in der gegebenen Situation für dich gar keinen Sinn macht. Eben diese Denkweise, die hatte Petrus nicht, als er zu Jesus mit aller Macht sagte: Du kannst nicht nach Jerusalem gehen. Das passt nicht, entspricht nicht unseren Vorstellungen. Das ist nicht unser Plan, dass du nach Jerusalem gehst, um dort zu sterben. Nein. Da bleiben wir doch lieber in Galiläa. Was soll das? Er dachte menschlich und nicht göttlich. Und wenn wir menschlich denken, dann ist das immer ein geeignetes Einfallstor für Satans Einfluss. Jesus mit dem Verstand zu lieben, bedeutet ihm unser Denken immer wieder ganz neu ausliefern. Aber wie können wir ihm unser Denken ausliefern? Wie geschieht das? Heißt das, wenn wir zum Glauben kommen, dann geben wir unseren Verstand in der Garderobe ab? Nein, gerade nicht. sondern wir geben uns der Weisheit hin. Das heißt, wir wollen über Gott nachdenken. Wir wollen, dass er unseren Verstand schärft, damit wir ihn und seinen Plan besser erkennen können. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, Psalm 111. Und eine altbewährte Weise, wie Gott uns Weisheit schenken kann, ist, indem wir die Bibel, sein Wort, mit dem Verlangen lesen, zu lernen und zu hören, wer und wie Gott ist und was er vorhat und was er von uns möchte, was gut für uns ist. Gott mit dem Verstand zu lieben oder sich Jesus mit dem Verstand ausliefern, bedeutet, dass wir also die Informationen der Bibel in unserem Geist aufnehmen, darin einfach verweilen und dass wir die Wahrheit suchen mit der festen Absicht, sie auch zu leben. Der Psalmist, der drückt das so aus im Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen, sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Einsicht gewinnt, der auf sie achtet. Und wie in diesem Psalmwort geht das Nachdenken über Gott und seine Wahrheit dein nahtlos über in die Anbetung. Denn Denken, das ist keine kalte, leidenschaftslose Angelegenheit. Es bewegt uns vielmehr zu tieferer Liebe zu Gott. Und dies wiederum bringt uns dazu, noch gründlicher über ihn nachzudenken. Ich lese uns mal, was ein alter Puritaner, Thomas Watson, vor fast 500 Jahren geschrieben hat. Ihr wisst, immer wieder zitiere ich die alten Glaubensväter, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir von ihnen lernen. Und dieser Mann Gottes hat Folgendes gesagt. Er sagt, die erste Frucht der Liebe ist das Nachsinnen über Gott. Wer verliebt ist, dessen Gedanken sind stets beim Objekt seiner Liebe. Wer Gott liebt, wird von der Betrachtung Gottes hingerissen und fortgetragen. Am Ende bin ich noch immer bei dir, zitiert er dann Psalm 139, 18. Und dann sagt er, Gedanken sind wie Reisende in unserem Verstand. Davids Gedanken reisten in Richtung Himmel. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Gott ist der Schatz. Und wo der Schatz ist, da ist das Herz. So können wir unsere Liebe zu Gott prüfen. Worum drehen sich unsere Gedanken am häufigsten? Können wir sagen, dass wir vor Freude hingerissen sind beim Gedanken an Gott? Haben unsere Gedanken Flügel bekommen? Steigen sie empor? Versenken wir uns in Christus und seine Herrlichkeit? Und dann das Bekenntnis, oh, wie weit sind die davon entfernt, Gott zu lieben, die kaum an ihn denken. Lassen wir doch diese Fragen von einem alten puritanischen Bruder ruhig an uns heran. Wir können uns Gott nicht ganz hingeben mit unserem Verstand und wir können auch nicht Weisheit von ihm bekommen, wenn wir nicht bereit sind, über ihn tief nachzudenken, so wie er sich in seinem Wort offenbart hat. Ich möchte noch einen zweiten Vorschlag hier anführen, wie wir Gott mit unserem Verstand lieben können. Und zwar, indem wir darüber lernen und nachdenken, wie Gott in der Geschichte gewirkt hat und besonders in diesen letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte. Ich denke, jeder Nachfolger Jesu sollte in seinem Leben sich mal die Zeit nehmen, ein gutes Buch über Kirchengeschichte zu lesen und darüber nachzusinnen, wie der christliche Glaube und auch die Gemeinde sich über die Jahrhunderte entwickelt haben, welche Bewegungen, gute und auch schlechte, es gegeben hat, die uns zu dem gemacht haben, wer wir heute sind. Wir müssen oder wir sollen aus den Fehlern unserer Vorväter lernen und wir müssen das Gute, das sie uns hinterlassen haben, bewahren. Das ist ein Irrsinn und eine große Lüge, zu glauben, nur das, was heute der fortgeschrittene, kluge Mensch weiß und erkannt hat, ist wichtig. Und das, was in der Vergangenheit war, das ist alles altmodisch, das ist alles Vergangenheit. Nee. Kirchengeschichte ist kein Randthema nur für irgendwelche Theologen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja Teil der Kirchengeschichte. Und es ist sehr wichtig, mal darüber nachzudenken, wie Gott in der Vergangenheit in und auch durch die Gemeinde gewirkt hat. Und ich füge noch ein drittes hinzu, wenn es um diesen Gedanken geht, Gott zu lieben mit unserem Verstand. Ich bin auch der Meinung, wir lieben Gott mit unserem Verstand, wenn wir unsere eigene Kultur genau beobachten und versuchen, Entwicklungen einzuordnen und auch zu verstehen. Und deshalb ist es nicht verwegen, ab und zu mal auch irgendwelche guten Magazine oder auch vielleicht weniger gute Informationsmedienmagazine zu lesen. Was weiß ich, den Spiegel, die Frankfurter Allgemeine, die Züricher Zeitung, die Welt, was es alles so gibt. Dosiert, nicht im Übermaß. Es gibt ja heute Leute, die ständig jede Eilmeldung, jede neue Nachricht lesen und sich ständig informieren müssen. Das tut dem Geist der Seele nicht gut. Ich rede hier einfach von der Wahrheit, es ist gut, dass wir informiert sind, also dosiert auch verfolgen, was in dieser Welt passiert, mit wachen Sinnen sich mit den Themen auseinandersetzen, die gerade unsere postmoderne Zeit bestimmen. Wir kennen die Themen Klimakrise, Globalisierung, Genderideologie, politische, kulturelle, gesellschaftliche Entwicklungen. Es ist wichtig, auch als Christen diese Dinge kritisch durch die Brille der Schrift anzuschauen, denn wir können uns nur schützen gegen eine schleichende Anpassung an den Zeitgeist, der gerade gekennzeichnet ist durch diese Ismen, durch Pluralismus, Relativismus, Individualismus, Materialismus. Wenn wir diesen Zeitgeist genau erkennen und wir können auch nur in unsere postmoderne Gesellschaft effektiv hineinwirken, wenn wir als Christen eine glaubwürdige Gegenkultur darstellen. Lass uns also nicht träge werden in unserem Verstand, auch wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen über unsere Kultur, über unsere Gesellschaft, in der wir leben. Es wäre fatal zu denken, ja, Hauptsache, ich bin gerettet. Und jetzt muss ich irgendwie sehen, wie ich diese Zeit, bis der Herr kommt, hier irgendwie gut überbrücke. Am besten nicht auffallen, ich ziehe mich deshalb lieber in meine christliche Subkultur zurück, in mein Schneckenhaus. Ich glaube, wenn wir diese Haltung haben, dann werden wir unserem Auftrag nicht gerecht. Wir haben eine Verantwortung als Nachfolger Jesu in unserer Zeit, Licht und Salz zu sein und immer wieder auf Jesus hinzuweisen. Und deshalb tun wir gut dran, wenn wir Gott auch mit unserem Verstand auch so lieben, dass wir über das, was um uns passiert, Bescheid wissen, dass wir es gut einordnen, um dann eben auch besser, warnend, einladend in unsere Kultur hineinwirken zu können. Wir haben also soweit gesehen, was es bedeutet, sich Jesus auszuliefern, ihn zu lieben mit unserer ganzen Persönlichkeit, Herz und Seele, mit unserem Verstand. Das Doppelgebot der Liebe fordert uns auch auf, uns Jesus hinzugeben und ihn zu lieben mit unserer ganzen Kraft. Und das ist übrigens eine jüdische Redewendung, die sich auf unsere physische Kraft, sprich auf die Kraft unseres Körpers bezieht. Und deshalb, was bedeutet es, Jesus unseren ganzen Körper auszuliefern? Ihn mit unserem Körper zu lieben und mit diesem Körper auch unsere Mitmenschen zu lieben. Die Frage allein könnte eine ganze Predigt füllen. Unser Körper, der uns von Gott gegeben ist, was ist er denn? Das ist nicht nur Fleisch, Materie. Es ist der Ort, in dem unsere Seele lebt. Und durch diesen Körper sehen und fühlen und hören und berühren wir. Durch unseren Körper haben wir einen Platz in Raum und Zeit und auch in der Geschichte. Offensichtlich lebt meine Seele in dieser Zeit nicht außerhalb meines Körpers, sondern in meinem Körper. Und deshalb ist der Körper ein notwendiger Bestandteil meiner Identität und für meine geistliche Umgestaltung durchaus entscheidend. Ich kann also nicht sagen, ja, ich habe mein Herz ganz Jesus ausgeliefert, aber ich werde auch weiterhin meinen Körper so gebrauchen, um mich an dieser oder jener Sünde zu erfreuen, weil sich das einfach gut anfühlt. Das geht nicht. Unser Körper und unser Herz, unsere Seele sind miteinander verwoben als Teil unserer ganzen Person. Und deshalb sagt zum Beispiel Paulus den Korinthern: Versteht ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Deshalb flieht vor jeder Unzucht. Denn wenn du mit deinem Körper sündigst, und in dem Vers geht es eben um sexuelle Sünde, dann ziehst du den Heiligen Geist in diese Affäre mit hinein, denn Gott, er lebt in dir. Das sind ernste Worte, die uns deutlich machen, dass unser Körper nicht uns allein gehört. Und wir müssen immer wieder Jesus unseren Körper ganz ausliefern, in dem Bewusstsein, dass Herz und Leib zusammengehören. Das, was in unserem Herzen ist, wird oft durch unseren Körper, durch konkrete Handlungen, durch Sprache ausgeführt, in einem gewissen Sinne. Wird unser Körper die Qualität unseres Innenlebens widerspiegeln. Und liebe Geschwister, wenn wir Jesus mit unserer ganzen Kraft lieben wollen, müssen wir ihm immer wieder ganz bewusst auch unseren Körper hingeben. Wir müssen immer wieder ihm sagen, Herr, vergib mir, wenn ich wieder vergessen habe, dass auch mein Körper ganz dir gehört und ich möchte mit ihm dich lieben. Was ich mit meinem Mund rede, mit meinen Händen tue, mit meinen Ohren höre, es soll dich ehren. Wir geben unseren Körper auch ganz Jesus hin, wenn wir ihn nicht mehr als Objekt unserer letzten Besorgnis betrachten, weil wir wissen, auch unser Körper, er ist in Gottes Hand. Wer seinen Körper Jesus ausliefert, der kann auch viel besser, glaube ich, mit seiner Sterblichkeit und auch mit dem Altwerden umgehen. Und wir geben unseren Körper Jesus auch ganz hin, wenn wir ihn nicht missbrauchen durch irgendwelche Süchte, Nikotinsucht, Esssucht, Alkoholsucht und auch Arbeitssucht. Wir lieben Jesus mit unserem Körper, wenn wir diesen ganz bewusst nicht dazu einsetzen, um andere zu beherrschen oder zu kontrollieren oder einzuschüchtern durch Blicke oder durch Bemerkungen. Auch geben wir unserem Herrn unseren Körper hin, wenn wir verantwortungsvoll vor Gott mit unserem Partner in unserer Sexualität umgehen. Wir nehmen diese als gute Gabe Gottes an und wir fliehen jeder sündigen Versuchung. Ich möchte zum Schluss noch eine Weise erwähnen, wie wir unseren Körper ganz Jesus hingeben können, und zwar indem wir ihn nicht überarbeiten. In unserer heutigen Welt ist das die häufigste Form eines Missbrauchs des Körpers. Ich habe gelesen, dass die Arbeit eigentlich die neue Droge unserer Wahl ist. Überarbeitung hat oft zu tun mit Ehrgeiz und dem Versuch, andere in bestimmten Bereichen des Lebens zu überbieten. Jesus will uns ganz. Unsere Persönlichkeit, unseren Verstand, auch unseren Körper. Wenn wir das durch die Brille dieses Doppelgebots betrachten, dann wird deutlich, was Hingabe eigentlich bedeutet. Sie ist ein totaler Ausdruck der Liebe, weil wir unseren Herrn Jesus und auch seine Menschen lieben, geben wir uns ihm ganz hin. Wir liefern uns ihm täglich aus und wir heben innerlich die weiße Fahne täglich hoch und beten und sagen: Dein Wille geschehe. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser nächsten Woche, wenn wir versucht sind, unseren eigenen Willen mal wieder durchzusetzen, dass wir uns an diese weiße Fahne erinnern. Und dass wir innerlich sagen können: Weil ich dich liebe, Herr, mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele und meinem Verstand und meiner ganzen Kraft, möge nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Amen.